Hallo, liebe Remix-Hörer und Hörerinnen. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute zwei Tafeln Schokolade geöffnet und das nicht nur, weil wir uns nicht entscheiden können, sondern weil wir heute weitermachen mit dem Thema von vor zwei Wochen. Zu Gast, zugegen, wir sind ja eigentlich alle Gastgeber, sind heute, ich bin Saphira.
Hallo, mir.
Und Son.
Und Jason.
Die alte Crew also. Hashtag der Woche darf heute der Insan erklären. Wir haben ziemlich lange gestritten, um einen zu finden. Wobei wir weniger streiten, das war schwierig.
Ne? Wir haben nicht gestritten.
Nee, aber es war schwer.
Aber letztendlich waren wir uns einig. Und zwar lautet er verkrümmt.
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 Und den Hashtag haben wir in Gedenken an Martin Luther. Passt ja auch heute wunderbar, denn es ist Reformationstag. Und Luther hat einen Gedanken aufgegriffen, der das erste Mal, ich glaube, populär gemacht wurde von Augustinus. Nämlich der Gedanke des Menschen, der in sich selbst verkrümmt ist. Das heißt, der auf eine Art und Weise auf sich selbst bezogen ist, dass er die guten Gaben Gottes, sprich ja, für Luther vor allem Gottes Gnade, nicht annehmen kann. Also spricht er davon, dass der Mensch in sich selbst oder auf sich selbst bezogen, in sich selbst verkrümmt sei. Incurvatus in se ist das dann auf Latein. Und darum geht es heute ein Stück weit.
In sich verkrümmt sein.
Faszinierend.
Ja, das ist so ein Bild, die ziemlich grafisch ist. Also wenn jemand von außen sieht alles in Ordnung aus, da ist ein Homo erectus, der läuft dann aufrecht. Und dann aber innen drin ist es irgendwas, was nicht ganz in Ordnung ist und man ist verkrümmt. Innerlich. Mhm. Das heißt, ist man nicht mit einem aufrechten Gang innerlich unterwegs. Mhm. Ja, ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem gesamten Gespräch, die wir jetzt im Moment auch bei Mosaik auch sind und auch in dem Podcast über Vergebung.
Und im Grunde ist es deswegen der zweite Teil. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, das war der Hashtag Weg damit.
Weg damit.
Da haben wir nämlich darüber geredet, was so alles um das Thema, wie wir Menschen untereinander uns vergeben, was das bedeutet, welche Herausforderungen das mit sich bringt und so weiter. Und heute geht es dann auch ein bisschen mehr darum, um die Vergebung zwischen Gott und Mensch. Ich habe euch da eine Geschichte mitgebracht und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und zwar
wollte er sie vorher nicht erzählen, nur um das mal zu sagen.
Genau, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr was...
Wir sollen spontan und authentisch reagieren.
Ob wir da was spontan zu sagen können. Und zwar war die Sache die, dass ich in meinem jugendlichen missionarischen Eifer früher meine komplette Oberstufe bekehren wollte und das auch fast geschafft hätte.
Mit einem.
Und ich bin denen tierisch auf den Sack gegangen. War aber nicht weiter tragisch, die meisten waren trotzdem nett zu mir, aber das ging dann so weit, dass irgendwann in einem Philosophiekurs, den ich gar nicht besucht hatte, das Gespräch dann auch über so die Christen in der Oberstufe auch über mich gekommen ist.
Schade.
Nicht besser als spontan, dann bei dir.
Du musst jetzt so tun, als kennst du sie nicht.
Nie gehört davon.
Wir kennen die nicht, also weiter.
Du bist mein Bruder, ein fremder Mensch für mich.
Dieser Philosophiekurs hat sich dann überlegt, da waren dann zwei Christen, also ein Kumpel von mir und ich, und die wollten uns beide einladen. Dann haben die, glaube ich, noch einen Religionslehrer dazu eingeladen. Und dann ging es so um die Diskussion, gibt es Gott und so weiter. Und dann haben wir da eben so eine Stunde diskutiert. Und ich war dann ganz froh, ich konnte denen dann eben so die christliche Botschaft, das Evangelium um die Ohren hauen. Und die haben sich das angehört. Ja, ich sag's dir, das war gut. Und dann habe ich denen eben gesagt, pass auf, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist Gott eben treu und gerecht und dann vergibt er euch die Sünde. Meldet sich einer und sagt, pass auf, wenn das so ist, ja, wenn du jetzt einfach Gott bitten kannst und dann vergibt dir Gott, ist doch super. Dann nimmst du die Vergebung in Kauf und dann kannst du eben erst recht auf die Kacke hauen und kannst drauf lossündigen. Ich wusste damals nicht, was Schlaues darauf zu sagen. Was hättet ihr da gesagt?
Ja. Ich weiß nicht, was ich darauf gesagt habe, aber ich weiß, was ich auf deine Geschichte zu einem spontanen Gedanken habe. Das ist ein Film. und der Film heißt in Deutsch, glaube ich, das heißt täglich grüßt das Murmeltier. Dieser Typ wächst auf immer an den gleichen Tag, erlebt die gleichen Tage immer wieder, wird extrem deprimiert, bis in einer Bar zwei betrunkene Leute sagen, er erzählt denen die Wahrheit, ich werde jetzt morgen, wir werden den Tag wieder erleben und ich bin total down damit und so. Und der Typ sagt, oh, dann wirst du morgen keinen Kater haben. Und dann auf einmal ging das Licht an und er sagt, oh ja. Und er hat dann genau das getan, was in deiner Theorie jetzt da passiert, auf den Kacker gehauen. Wie sagt man, auf den, wie sagt man da in Deutsch? Er hat das wirklich
auf die Kacke gehauen.
Auf die Kacke gehauen und hat dann alles getan, weil er wusste, nächsten Morgen passiert eh nichts mit mir. Und das fällt mir ein auch dazu. ja, tatsächlich ist er im Gefängnis gelandet an dem Ende des Abends, weil er so viel Mist gebaut hat. Am nächsten Morgen wacht er auf in sein Bett und nichts ist passiert. Dann fragt ihn seine Pension, und war ein Polizist hier, hat jemand nach mir gesucht? Nein, und er hat, oh, es hat ja funktioniert. Nichts ist passiert.
Ah, Freifahrtschein.
Freifahrtschein. Ja. Und wir vergeben von, wir seine Theologie in dieser Richtung baut, es ist vollkommen verständlich. Also von daher, was würde ich sagen? Ich würde zustimmen. Ich würde deinem Freund sagen, hey, du hast recht.
Kirchengeschichtlich gesehen ist es ja auch so gewesen. Meine Lieblingsgeschichte in der Situation ist nämlich von dem Ablasshandelverkäufer, der durch ein Dorf kam und ein Dude hat gefragt, ob er sich auch schon mal seine nächste Sünde freikaufen kann. Dann hat er halt das Doppelte bezahlt und als der Ablasshandel-Dude aus dem Dorf rausgegangen ist, hat er den überfallen und alles geklaut. Und er war frei, weil er hatte schon dafür bezahlt, dass er ihn beklauen darf. Also,
also ja.
Von daher ist es lustig, oder?
Ich fühle mich jetzt in der Bringschuld. Jetzt habt ihr alle drei Geschichten erzählt und mir fällt keiner ein. Toll.
Ja, aber es ist auf jeden Fall durch die Geschichten auch klar, dass das nicht irgendwie, dass es nicht geht. Dass das irgendwas stimmt mit dem Bild nicht. Also ich glaube nicht, dass Vergebung, auch Gottes Vergebung, wenn wir uns da darüber konzentrieren, in diese Kategorie auch fällt. Ein freier Fahrtschein für alles, was wir tun wollen und tun lassen wollen. Wer das hat, hat wahrscheinlich ein ziemlich eingeschränktes Verständnis auch über Vergebung und über Strafe.
Ja.
Also Vergebung ist die Befreiung von Strafe. Ne? Mhm. Das ist die eingeschränkt. Das heißt, in dem Moment, in dem du Strafe als die Motivation für die Vergebung aussiehst, also das heißt, Vergebung ist die Befreiung von Strafe.
Ja, Straffreiheit. Ja.
Straffreiheit. Mhm. Wenn man das reduziert darauf, dann ist das Ergebnis.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, das ist auch eine natürliche Reaktion für ein Evangelium, die darauf basiert ist, zu sagen, hey, komm zu Jesus und du wirst frei von Strafe sein. Frei von der Hölle, frei von der... Das heißt, das Ergebnis ist, Vergebung wird direkt verknüpft mit Freiheit von Strafe.
Naja, was andere vielleicht entgegnen würden in der Situation, wäre, nee, das hast du falsch verstanden. Wenn du tatsächlich, wirklich, wahrhaftig die Vergebung Gottes akzeptierst, dich selbst erkennst als Sünder und deine Angewiesenheit auf Gottes Gnade erkennst und das für dich annimmst, dann wird infolge dessen ein Prozess eingeläutet, wo so eine Art Automatismus eingebaut ist.
Du wirst nicht auf
wo
die
du geheiligt
hauen
wirst,
sozusagen.
Genau, wo du ja, auf dem rechten Weg bist und deswegen wird das nicht passieren.
Interessanterweise hat genau das dann die Philosophielehrerin gesagt. Ja, wenn du dann Christ bist, dann willst du ja gar nicht mehr auf die Kacke hauen, so ungefähr.
Ja, weil du eine neue Motivation hast für dein Leben.
Und ich würde sagen, bis zu einem gewissen Grad würde ich auch da zustimmen, weil also bis zu einem gewissen Grad merke ich auch, dass die Erfahrung mit Gott verändert auch meine Ambitionen, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Ich glaube, das kann ich nachvollziehen, dass es eine Veränderung stattfindet. Aber von da zu sagen, ja, du wirst ja auf einmal die Lust nach Mistbauen los. Das ist eine Selbsttäuschung.
Die Frage ist halt eben auch, warum? Ne? Also was ist denn das, was einen verändert? Ich persönlich glaube halt eben, dass man, wenn man mit Gott gehen möchte, einfach auch eine andere Perspektive auf Dinge bekommt, auf Konsequenzen bekommt, auf was ist gut für mich, was ist gut für andere und auch sein Herz dafür öffnen kann, zu sagen, okay, mir ist einfach wichtig, was um mich herum passiert und mir sind auch Konsequenzen meines Handelns einfach wichtig. Genau. Ne? Und deswegen entsteht dadurch eine Dynamik, wo man einfach vielleicht tendiert zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr selbstzerstörerisch mit mir und mit anderen Leuten umgehen. Ja. Was aber nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem noch irgendwie mal zwischendurch Dinge macht, die vielleicht von anderen als nicht ganz so gut eingeschätzt werden. Aber da spreche ich mal lieber nur für mich.
Ja, wie bei so vielen Sachen hilft es vielleicht, da sich daran zu erinnern, dass es sich um einen Prozess handelt. Das haben wir auch beim letzten Podcast betont, als es um Vergebung ging, dass dieser Vorgang des Aufrechtwerdens, des nicht mehr Verkrümmtseins, sondern des Entkrümmtwerdens, dass das nicht etwas ist, was von jetzt auf gleich passiert und dann ist es wie ein magischer Schalter, der umgelegt ist, sondern schon etwas, was noch erfordert, dass man auch dranbleibt und wo Gottes Wirken auch über eine Zeit lang passiert und nicht so punktuell ist und dann war es das.
Okay. Ich denke, dass eine Herausforderung ist da aber. Also diese Frage, die dann der Klassenkamerad gestellt hat, ne, die leuchtet ja ziemlich ein. Ne, dann kannst du doch tun und lassen, was du willst. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, okay, Vergebung Gottes hat nichts mit Strafe in dem Sinn zu tun, dass es einen strafenden Gott gibt. Ich glaube, dass wir aber dann ganz schnell in Erklärungsnot kommen. Nämlich gerade, wenn es um dieses Verkrümmtsein angeht. Ich glaube, dass in unserer Zeit die Menschen sich nicht mehr erlösungsbedürftig fühlen. Also, du hast gar kein Problem mit Gott oder vielleicht sind wir Menschen auch so gepolt, dass wir das gar nicht mehr so sehen, dass Gott ein Problem mit uns haben müsste. Weil natürlich machen wir hier und da Fehler und so, aber so dieses Angewiesensein auf Vergebung oder dieses Befürchten müssen, dass wir jetzt bestraft werden müssen. So, und wenn das wegfällt, dann glaube ich, wird dieses ganze Thema Vergebung ganz, ganz schnell ziemlich uninteressant.
Ja, aber bis zu einem gewissen Grad. Lass mal für mich auch als eine etwa neue Perspektive hier in der deutschen Gesellschaft. Das war einer der Punkte, die mich eingeschüchtert hat, als ich hier kam, mein Theologiestudium hier beendet haben. Gefragt wurde, wo kann ich mich vorstellen, auch zu arbeiten? Und eine meiner Antworten war, überall außer in Deutschland. Meine Frau ist Deutsche. Und das war schon damals klar, ich werde eine lebenslange Verbindung in Deutschland haben. Aber ich konnte mich nicht vorstellen, hier zu arbeiten. Genau aus dem Grund, weil ich den Eindruck hatte, dass die Menschen hier scheinen gar kein Bedürfnis nach Gott zu haben. Weil dieses Verständnis von einer Strafe ist für viele Menschen eine mittelalterliche Betrachtung, für viele Menschen, die ich jetzt damals auch kannte. Mhm. Und die Menschen scheinen einfach mal nicht Gott zu brauchen in dem Sinne. Also das hängt für mich auch sehr stark auch mit dieser Frage der Vergebung. Bis ich in meiner Praktiken, die ich gemacht habe, mehr und mehr anfing auch die Menschen, die Verkrümmtheit von Menschen zu erkennen. Mhm. Deswegen glaube ich, mir gefällt dieser Hashtag, weil obwohl wir scheinen auch so selbstsicher zu sein und so selbst genügend zu sein als Gesellschaft und dass wir jetzt da unsere eigenen Probleme auch allein in den Griff kriegen, ich habe da angefangen in den Augen von Menschen die gleiche Verkrümmtsein zu sehen, die ich auch in anderen Ländern gesehen habe, in anderen Gesellschaften auch gesehen habe. Es hat sich nichts unterschieden.
Ja.
Und das ist etwas, was mich persönlich ermutigt hat, auch zu sagen, vielleicht sollte ich doch hier bleiben, vielleicht sollte ich doch hier arbeiten. Aber du hast recht, es ist definitiv eine andere Betrachtung. Ich glaube, deswegen gefällt mir auch sehr unsere Betonung hier in dem Gespräch. dass Vergebung nicht wirklich, mindestens in diesem Podcast hier, wir wollen jetzt das nicht fokussieren, zu sagen, okay, du bist jetzt von Strafen befreit. Sondern Vergebung ist eine Tür oder eine Möglichkeit, die Gott eröffnet für den aufrechten Gang innerlich.
Ich denke, was man halt eben trennen muss, meiner Meinung nach, ich komme mit Bestrafung halt auch nicht klar, aber was total logisch ist und was eine viel bessere Sprache ist, sind Konsequenzen. Handeln hat einfach Konsequenzen. Mhm. Und da geht es nicht darum, dass Gott einem irgendetwas zufügt, sondern dass Lebensdynamiken einfach so sind und dass man sich nicht vorgaukeln kann, dass sein eigenes Handeln keine Konsequenzen hat. Mhm. Und die, selbst wenn man sie nicht direkt immer wahrnimmt, sie sind einfach da und Menschen verändern sich. Ja. Ne? Und das kann, glaube ich, jeder in seinem Leben feststellen und kann man auch sehr gut überall beobachten, wie Handeln Konsequenzen hinter sich zieht. Ne? Wie Dinge, womit ich mich auseinandersetze, mich beeinflussen und so weiter und so fort. Es kann schleichender Prozess sein, es kann offensichtlicher sein und weniger offensichtlicher. Aber das ist einfach der Punkt, finde ich. Und das ist einfach der Punkt, wo man dann einfach auch über Entkrümmen und über Vergebung reden muss. Ne? Ja. Dieser Verkrümmungsprozess ist ja oft nicht etwas, was so zack da ist, sondern was in einem Prozess einfach passiert und wo man einfach sich irgendwann klar sein muss, okay, irgendwas passt hier nicht mehr so
gut. Ja, und Vergebung ist ein Aspekt dieser Entkrümmung. Na, der andere Aspekt, wie du sagst, also wahrscheinlich auch sind mehrere Punkte, die berücksichtigt werden müssen. Und darunter ist dieses Verständnis über Konsequenzen. Hm. Also du kannst nicht entkrümmt werden, einfach durch einen sauberen Akt, du bist vergeben. Du musst jetzt auch bereit sein.
Genau, Vergebung ist kein einmaliges Event. Ne? Hast du schön gesagt.
Und Entkrümmung ist ein Prozess. Na, das ist das, was und darunter gehört auch tatsächlich Umgang mit den Konsequenzen von das, was wir getan haben oder nicht getan haben.
Was anderes, was mir gefällt an dem, was du gesagt hast, Safira, ich denke, dieser Fokus auf Konsequenzen macht auch deutlich, dass das Ganze nicht beschränkt ist auf dich als Individuum.
Ja.
Sondern Konsequenzen sind halt auch zwischenmenschlich und teilweise systemisch. Sie betreffen Gruppen von Menschen, sie betreffen unser Zusammenleben. Also das, was wir tun, so wie wir handeln, haben wir halt auch Einfluss darauf, was untereinander passiert. Und Vergebung auf einer ganzheitlicheren Ebene, glaube ich, kümmert sich auch darum. Ne? Also um das, nicht nur was in dir als einzelner Person vor sich geht, sondern auch was bei uns gesellschaftlich vor sich geht, in Gruppen, in unseren Dynamiken, in unseren Familien, in unserem Alltag, einfach miteinander. Und ich denke, das ist etwas, was leider oft vernachlässigt worden ist, wahrscheinlich auch in der Theologie oder wie das Evangelium gepredigt wurde. Mhm. Also, und das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die auch im Kern unseres Glaubens ist, was ist das eigentlich? Also wenn Vergebung auch ein zentraler Bestandteil des Evangeliums ist, was heißt das eigentlich? Heißt es, ist es eine Formel, eine allgemeingültige Formel, die man so in 10 Worten so formulieren kann? Oder ist es nicht erforderlich, sich auf die speziellen Gegebenheiten, auf die einzelne Person oder auf die Gruppen einzulassen und zu schauen, was bedeutet eigentlich in deinem Kontext, in deinem Leben Entkrümmung und Aufrechtwerden?
Ja. Ich sehe das, genau diese, das ist einer der Kämpfe, die wir haben, gerade auch beim Podcast oder bei einem Predigt, ist immer herauszufinden, also einfach diese Bandbreite von individuellen Erlebnissen und Situationen zu berücksichtigen. Das ist immer eine Herausforderung, weil was die Entkrümmungsprozess, also die Heilwerden, Gesundwerden, innerlich aufrecht werden für jeder von uns, beinhaltet verschiedene Komponenten, die dazu notwendig sind. Na, und deswegen ist sehr schwierig, wenn wir über einen dieser Komponenten reden, und Vergebung ist mit Sicherheit eine dieser Komponenten, ist etwas, was sehr schwierig ist zu verallgemeinern. Für manche Menschen, die Komponenten, die sie jetzt auch tatsächlich auch brauchen, die würden ganz anders, sich ganz anders ausdrücken in dieser, in der Phase, in dem sie sind. Und deswegen ist es sehr schwierig für uns, das zu verallgemeinern. Und das ist das Schwierige auch, in der, wenn man das Evangelium rüberbringt, ist, dass du einen Aspekt der Botschaft auch kondensierst und da platzierst. Und da ist für mich, glaube ich, gleichzeitig auch die Schönheit des Evangeliums, ist zu sagen, okay, was ist das, was ist das, was für alle Menschen Gültigkeit hat und für alle Menschen, unabhängig von dieser individuellen Situation, da ist, diese gute Nachricht. Und ich glaube, die gute Nachricht ist definitiv, dass Gott für uns ist, dass Gott für die Menschen ist, dass Gott da ist und lädt uns ein, mit unserer, mit das, was uns krümmt, zu ihm zu kommen. Und bietet Erlösung von dieser Last und bietet mindestens Unterstützung in das Tragen der Last. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist für mich das Bild, was die gute Nachricht für alle Menschen da ist, dass Gott für dich ist, unabhängig davon von deiner Lebenssituation. Gott ist für dich und er möchte mit dir gehen. Und dieser Aspekt der Vergebung für mich ist tatsächlich eine der Komponenten dieser Entkrümmung, die Gott anbietet. Und um das zu vereinfachen, nachdem du deine ganze Hausaufgabe gemacht hast, nachdem du alles getan hast, was du tun kannst, um gesund zu werden, das, was übrig bleibt an Last, die du nicht loswerden kann, die du nicht abgeben kann, da ist Gott für dich. Da tritt Gott ein und ist bereit, das zu übernehmen. Und das ist für mich das Bild, was ich sehr, viel stärker mit Vergebung verbinde, als die Befreiung von Strafe.
Ich habe einen Ausschnitt gesehen aus einem Gottesdienst von House for All Sinners and Saints von Nadia Bolz-Weber. Mhm. Und der Ausschnitt, in dem Ausschnitt hat sie das Abendmahl da eingeleitet, Kommunion, und hat dann gesagt, hiermit verkünde oder erkläre ich euch alle, die ihr hier sitzt, wie sie das genau formuliert hat, aber ich erkläre, dass alle eure Sünden vergeben sind. Im Namen des Vaters, Sohnes, bla bla bla. Und ich fand das krass.
Bla 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 ist der Heilige Geist.
Dann hat sie noch ein bisschen was anderes gesagt. Okay. Noch mehr als diese Formel. Und irgendwann kam auch das Wort Shit vor, aber das wusste ich nicht mehr genau. Und ich fand das krass. Weil ich einerseits glaube, wenn ich da gesessen hätte und mir das angehört hätte, ich glaube schon, dass sich das gut anfühlt, sowas zu hören. Mhm. Auf der anderen Seite ist mir dann immer der Dietrich Bonhoeffer im Kopf, ne, der dann von der billigen Gnade gesprochen hat. So, also wäre meine Frage, können wir uns hinstellen und können allen Menschen sagen, ey, deine Sünden sind dir im Namen Jesu vergeben? Oder ist das zu billig?
Naja, also Bonhoeffer hatte ja spezifisch auch im Kopf, dass Gnade bei Gott eben nicht billig ist, sondern teuer. Ne? Und das ist versinnbildlich oder das ist gezeigt uns durch Jesus. Und das, was Jesus widerfahren ist, wodurch einfach klar wird, damit Vergebung, ich weiß nicht, ob realisiert oder vielleicht uns deutlich wird als Realität, ne? Muss etwas passieren, und muss etwas Entscheidendes passieren. Und das, was entscheidend passiert ist, hat Jesus halt eine ganze Menge gekostet.
Ja. Ja, aber es ist nichtsdestotrotz für die jeden Einzelnen kostet nicht viel, nichts in dem Moment. Ne? Also zu sagen, okay, ich habe nichts getan, um diese Vergebung zu verdienen.
Ja.
Deswegen, da kommt dann dieser Gedanken von der billigen Vergebung auch hinein, weil es mir persönlich nichts gekostet hat. Und deswegen, ich kann das schon auch nachvollziehen, dass das auch so vorkommen kann und vielleicht sogar missbraucht werden kann für einzelne Menschen, als zu sagen, guck mal, ich fühle mich jetzt gut, ich bin jetzt vergeben, ich brauche mich gar nicht damit auseinandersetzen, was ich getan habe und warum ich das getan habe und was für Konsequenzen das gibt für mich, für mein Umfeld, und ich bin frei. Und damit wäre die billige die billige Variante da, ne? Und es ist eine Gefahr zugegeben. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne diese Gebet und diese Befreiung in einen anderen Kontext bringen. Da hast du Menschen vor dir, die verstanden haben, was sie getan haben, verstanden haben, was für Schuld sie über sich auch beladen haben, sind aber dermaßen gelähmt dadurch, dass sie nicht mal in der Lage sind, Schritte zu gehen. So verkrümmt sind, dass sie nicht mal in der Lage sind, anzufangen mit den Konsequenzen von das, was sie getan haben, auch auseinanderzusetzen. So dermaßen verkrümmt sind, dass sie regungslos dastehen innerlich in ihrer persönlichen Entwicklung, weil sie nicht über diese einen Ereignisse oder diese eigene Phase oder Themen, die sie jetzt belastet, weggehen können. Und da kommt jemand und sagt, hey, Gott ist dermaßen für dich, dass du diese Last nicht allein tragen musst. Du bist vergeben. Und bei du bist vergeben ist für mich nicht, alles ist vergessen, alles ist erledigt, sondern du bist nicht allein. Und ich trage den Last mit dir. Und dann ist der Prozess, was für mich eingeleitet werden kann, der Jüngerschaft, der gemeinsame Lauf mit Jesus, ist, Jesus wird dich dahin führen, in diesem Prozess, wo es auch weh tut, mit den Konsequenzen umzugehen. Er wird dich dahin führen, wo es wirklich Entkrümmung möglich ist. Na, und das ist nicht billig. Also für die Menschen, die das bereit sind, diese Art von Vergebung anzunehmen, da fängt für sie wirklich ein ganz neuer Abschnitt an und die wird kosten. Für manche Menschen wird ja wirklich alles kosten.
Ich denke an, ich mache seit einer Zeit relativ regelmäßig so kleine Yoga- und Pilates-Übungen zu Hause.
Ach was, ja. Das hast du gar nicht verraten.
Ja, ja, so ist es. Mein Podcast kommt alles dazu Tage.
Okay.
Die Safira ist auch schon eine Weile dabei, glaube ich, mit Yoga, ne?
Ja.
Und da geht es ja,
ja, genau darum. Ja, ich erzähle das ganz oft so.
Es gibt verschiedene Unterarten von Yoga und
ja,
so.
Ja, klar.
Und ist ja egal, aber meistens geht es schon darum, dass man eine Art von Freiheit erlangt. Ne? Und dass man Haltung gewinnt. Und dass Entkrümmung passiert oder dass man aufrechter wird, dass man und dadurch auch. Ja, und wenn man aufrechter ist und eine bessere Haltung entwickelt, dann hat man halt auch die Flexibilität, sich besser bewegen zu können und dass Bewegungen fließender und natürlicher passieren und das alles. Ne? Also daran erinnert mich das ein bisschen. Aber das ist ein Prozess, der gar nicht einfach ist. Also sich darauf einzulassen und diese Posen einzunehmen und so, das kommt einem am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, wirklich wieder natürlich vor. Und es kann verbunden sein mit Widerstand und man muss Dinge überwinden. Und so ähnlich, glaube ich, läuft es auch im Geistlichen ab, dass man halt, dass es schon auch ein schwieriger Prozess sein kann, der mit Widerständen verbunden ist. Nicht etwas, was so glatt läuft.
Ja, mit Sicherheit.
Ja, was auch daran liegt, dass wenn man eine gewisse Haltung über lange Zeit eingenommen haben, dass sich ja das ganze System quasi auf diese Haltung eingespielt hat. Mhm. Ne? Und dass, wenn man dann aus der Haltung herauskommt, das ganze System auch aus dieser Haltung erstmal rauskommen muss. Ne? Also mein Physiotherapeut schimpft immer so viel rum. Und er sagt halt eben, ja klar, das Problem ist, deine ganzen, also ne, du hast eine komische, ich hatte mal in Thailand eine Thai-Massage, da hat mir der Dude einen Wirbel aus meinem Nacken irgendwie rausgerammt, den ich dann irgendwann Jahre später wieder reingerammt bekommen habe von meinem Knochenbrecher. Und jetzt ist halt das Problem, dass alle meine Muskeln halt eben total am Abspacken sind, weil die sagen so, wir hatten das immer anders und jetzt ist es wieder anders und darauf halt nicht so gut klarkommen, weil jetzt erstmal alles andere halt eben sich dieser neuen Gegebenheit irgendwie anpassen muss und das dauert halt total lange. Und deswegen ist es halt wirklich ein sehr umfassender Prozess und so ist es halt mit Vergebung auch, ne? Also wenn sich Kleinigkeiten bei mir verändern, dann hat das einfach auch Einfluss auf viele andere Dinge, die passieren.
Denn ich glaube, dass es dann auch einfach schwierig ist oder potenziell irreführend, wenn man davon redet, pass auf, du sprichst das eine Gebet und dann sind dir deine Sünden vergeben und that's it. ich meine, klar, wir wissen, ne, es gibt Rettung und Heiligung, so in der klassischen, im klassischen Verständnis. Aber ich glaube, dass dieser Prozess häufig nicht so ganz betont wird. Und ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man das auf die persönliche, also auf mich selber beschränkt. Ja, das habe ich sehr oft erlebt. Da gibt es in irgendeiner Gemeinde Knas, die Menschen verletzen sich gegenseitig, dann geht derjenige oder diejenige, die eben diese Verletzung ausgeübt hat, vielleicht einfach in die nächste Gemeinde und erlebt da Vergebung, alles ist gut, aber in der alten Gemeinde sitzen die Leute, die eben dann noch mit ihrer Verletzung sitzen. So, also, was ich sagen will ist, das ist ja auch noch schwierig, ja? Wenn ich sozusagen von Gott die Vergebung empfange, dann kann es ja heißen, dass auf der anderen Ebene eben noch längst nicht dieser Prozess in Gang gesetzt worden ist oder auch nur fertiggestellt ist.
Oder aufgehoben ist.
Oder aufgehoben
ist. Ja, weil das habe ich auch schon mal gehört. Ja, Gott hat mich schon vergeben, ich muss jetzt nicht mit der Person noch auseinandersetzen.
Genau.
Ne? Also es ist eine vollkommen irreführende Verständnis auch von Vergebung. Dann sagen, okay, Gott hat mich vergeben, das heißt, was sollen die Menschen mich noch verurteilen? Also das ist so, dahinter versteckt man sich. Ne? Und ich glaube, tatsächlich ist es eine irreführende Verständnis auch von Vergebung, weil an einer Seite steht schon die Befreiung von dieser Last, die du nicht allein tragen kannst. Dass du und da steht die Angebot Gottes, ich bin für dich. Andererseits ist dieses Angebot immer ein Stückchenweise zeigt nur einen Teil des Prozesses, ne? Und der Rest des Prozesses ist trotzdem nicht aufgehoben, und zwar, okay, was habe ich getan? Wem habe ich verletzt? Was muss ich tun? Kann ich überhaupt was tun, um da wieder gut zu machen, was sie da getan haben? Und gibt es Konsequenzen? Was für Konsequenzen gibt es? Was ist mein Teil? Was ist meine Verantwortung auch, mit diesen Konsequenzen umzugehen? Und welche Entscheidungen, welche Schritte muss ich gehen? Und Vergebung, der wirklich so verstanden wird mit Gott, der kommt und sagt, komm, ich bin bei dir und du musst nicht dieser Last allein tragen, der wird begleitet mit einem Dialog, wo Gott uns hilft, genau diese Schritte zu gehen. Wenn es reduziert auf Befreiung von Strafe, dann ist das Thema, oh, du bist freigesprochen, diese Gerichtsgedanken, du bist freigesprochen, da gehst du raus und wow, da muss ich jetzt gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, weil keiner kann mich was dagegen tun, ich bin befreit von der Strafe. Mhm. Und damit hast du die verkehrte Verständnis von eigentlich, was Vergebung sein sollte. Ja.
Ich finde, dass Yasin das vorhin auch so schön gesagt hat, als er halt eben sagte, ne, Vergebung Gottes stellt die Beziehung zwischen Gott und Menschen wieder her und lässt den Menschen auf Gottes Locken und Rufen wieder hören. Ne? Ja. Oder gibt ihnen die Möglichkeit, darauf wieder zu hören. Und das ist halt dieses, ne, was du gerade gesagt hast, dass man dadurch wieder in diesen Prozess einsteigen kann, wo man auch geführt wird.
Ja.
Ne? Wo Gott einen auch nicht lässt, so, ne? Mhm. Sondern halt eben auch liebevoll, wie sie nun mal ist, darauf hinweist, wo noch Dinge zu erledigen sind.
Das ist ja auch etwas, was Nadja Boltz-Weber, um mal auf sie zurückzukommen, ständig betont. Gnade ist für sie oft eine schmerzhafte Erfahrung. Eben weil sie durch das Erleben von Gottes Gnade auch die Erkenntnis immer wieder gewinnt, dass diese Gnade auch anderen gilt.
Ja.
Und ja, genau. Also wenn ich diese Gnade kostenlos kriege, dann kriegen sie aber andere auch. Und zwar auch Leute, denen ich sie nicht zugestehen würde.
Ja,
und das kann schon verdammt wehtun auch.
Sogar Donald Trump in dieser Liste erwähnt hat.
Richtig, genau. Ja. Deswegen, also ich glaube, das hast du, glaube ich, nicht getan, aber man könnte es so verstehen, so wie du es gerade formuliert hast. Sie ist keine Verfechterin von billiger Gnade.
Nein.
Das ist sie auf keinen Fall. Aber was ich auch noch sagen wollte, was du auch gerade erwähnt hast, Jason, du hast von Errettung und von Heiligung gesprochen, so klassische Begriffe in der Theologie auch. Und ein Begriff, der, glaube ich, auch eng verwandt ist mit Heiligung, ist Heilung. Und für mich ist Heilung eine sehr entscheidende Komponente, weil ich glaube, dass Vergebung darunter fällt. Ich glaube, das, was Gott mit uns Menschen tut, ist uns Heilung zu geben. Und das deckt dann die Menschen ab, denen Unrecht passiert ist und die verletzt worden sind und die Opfer geworden sind. Sie erleben Heilung durch Gottes Wirken, aber auf der anderen Seite auch diejenigen, die schuldig geworden sind, die sich an anderen vergangen haben, auch sie erleben durch Vergebung Heilung. Und ich glaube, das ist oft eine entscheidend vernachlässigte Komponente, dass Gottes Heilung das alles mit einschließt. Und ich finde es eigentlich ganz schön, Vergebung in diesem Licht auch zu betrachten. Und was auch wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang, ist, dass Heilung breit betrachtet ja auch die Gemeinschaft einschließt. Also wir verstehen das oft in unserer individualistischen Gesellschaft als etwas, was in uns als Einzelperson vor sich geht. Ne? Also es ist im Prinzip, dann sind wir kuriert von unserer Krankheit und deswegen geheilt. Aber in anderen Gesellschaften bedeutet Heilung eigentlich Wiedereingliederung, Integration in die Gemeinschaft, in die Gruppe. Erst dann passiert wirklich Heilung. Und wenn wir dieses Verständnis von Heilung haben, dieses breite Verständnis, und wenn wir daran glauben, dass Gott genau daran interessiert ist, dann heißt es im Umkehrschluss auch, Vergebung bedeutet, dass wir wieder in die Lage versetzt werden, Teil einer gesunden und heilen Gesellschaft zu sein, Gemeinschaft zu sein.
Mhm. Ja, ja, das ist aber gerade bei solchen extremen Beispielen, also ja, lass mal so sagen, das kann ich mir sehr gut für mich persönlich vorstellen. Aber ich kann tatsächlich für manche Menschen schwer vorstellen, dass sie dermaßen geheilt werden, dass sie wieder eingegliedert werden können in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft, ne? Oder mindestens in meiner Gemeinschaft. Also, und das ist da, wo eigentlich diese Art von Vergebung für alle Menschen auch extrem herausfordernd ist, ist, was sagt, okay, erstmal diese Gnade annehmen, setzt uns ein Stückchenweise auch in der Pflicht, oder in der, nicht in der Pflicht, aber sondern unter einem gewissen Druck auch da, dass es auch für andere gelten. Und ich glaube, diese Spannung macht es sehr, sehr schwierig. Und dann bringen wir nochmal das, was Safira auch gesagt hat, Konsequenzen, Gerechtigkeit. Mhm. Weil das ist auch ein Teil der Mischung, ne? Also, wie kann Konsequenzen und Gerechtigkeit für jemanden widerfahren, der sich in ein Kind vergangen hat, und dann Heilung für diese Person? Na, und das ist schon für mich eine sehr herausfordernde Thema.
Ja, deswegen habe ich das auch erwähnt. Also deswegen ist mir das eingefallen, dieser Aspekt von Heilung als etwas, was die Gruppe betrifft, was die Gemeinschaft betrifft.
Ja.
Denn man muss halt das Zusammenleben der Menschen im Blick haben. Und Heilung für uns als Gruppe bedeutet dann eben nicht unbedingt vergeben und vergessen und darüber hinwegsehen und das war's dann, sondern es bedeutet tatsächlich, das anzugehen, was im Argen liegt, damit es uns als Gemeinschaft gut geht. Und das ist ein manchmal sehr komplizierter Prozess.
Ja.
Ich finde, gerade in Bezug auf sowas, ich persönlich habe auch so durch meinen Beruf wirklich Leute kennengelernt, wo mir diese Vorstellung, die du gerade gesagt hast, wieder integriert werden in eine Gemeinschaft, mir sehr, sehr schwer vorstellen kann. Ich habe 16-Jährige kennengelernt, die einfach wirklich, ja, auf jeden Fall die Hoffnung, die ich aber haben möchte, auch für solche Leute, ne, die wirklich auch in jungen Jahren oder schon auch in älteren wirklich schon sehr viel auf sich geladen hat, möchte ich aber trotzdem haben, dass es nochmal eine Gemeinschaft gibt, einen Rahmen gibt, in den sie wieder rein zurück können. Und deswegen bin ich auf einer gewissen Ebene ein Fan von Bestrafung, wobei ich Konsequenzen immer schöner finde als Bestrafung, weil ich glaube, und das sage ich auch immer im Kontext von IJM, JM setzt sich weltweit für Gerechtigkeit ein und in dem Moment, wo sie sich auch für Strafen von Tätern einsetzen, geben sie den Tätern eine Chance, sich zu verändern und wieder in die Gesellschaft zurückgeführt zu werden. Und zwar nicht als Täter, sondern dann als Mitglied in der Gesellschaft, in der sie sind. Und das finde ich halt einen ganz wichtigen Punkt. Keine Ahnung, ob das immer und überall passiert, aber es muss ja auch nicht in die gleiche Gemeinschaft wieder zurückgeführt werden. Aber die Hoffnung zu haben, dass Menschen sich ändern, eine neue Chance kriegen können, dass neue Dinge passieren können und dass andere Rahmenbedingungen auch wieder Gemeinschaft entstehen lassen, finde ich total wichtig. Ne? Ja, was ist, wenn...
Ich denke, dass man...
Ach, das muss ich ganz kurz noch zu Ende führen. Was ist, wenn du weißt, dass du eine pädophile Störung hast? Du hast es, du bist krank, das ist eine Krankheit. Bedeutet das gleich, dass man dann wirklich so ein hassenswürdiger Mensch ist, der einfach kein Recht hat auf menschliche Kontakte oder so? Meiner Meinung nach nein. Ich glaube halt eben, dass wir mit Krankheiten einfach leben und umgehen müssen. Es wäre nur dann halt gesund zu sagen, okay, ich halte mich aber von Kindern fern. So, ist halt so. Aber das bedeutet ja nicht, dass man solche Menschen halt eben direkt aufgeben muss. Also und muss ja auch nicht jeder sich drum kümmern.
Ich glaube, es lohnt sich dann nochmal einen Ticken genauer hinzugucken, diese Begrifflichkeiten Strafen oder Konsequenz. Also dazu hat der Siegfried Zimmer ja gerade einen guten Podcast gemacht, zum Thema Gerechtigkeit bei Worthaus zu finden. Ich weiß, dass ich einmal ein Seminar über Jugenddelinquenz in der Uni hatte. Und war sehr verstört, als der Dozent dann gesagt hat, dass es bei uns in Deutschland, in unserem Rechtssystem, eigentlich keine Strafe mehr in dem Sinn gibt. So, und zwar hat sich das wohl zum 19. Jahrhundert ungefähr verändert. Davor hat man eben geglaubt, ne, dieses Rechtsverständnis von der Justitia, auf der einen Seite die Waage, auf der anderen Seite das Schwert. Also das heißt, es muss eine Strafe geben, es muss ein Übel geben, was hinzugefügt wird. Und nur wenn die Menschen Angst vor dieser Strafe haben, dann kann überhaupt Gesellschaft in irgendeiner Form ordentlich verlaufen. Und im 19. Jahrhundert, das nennt man dann das therapeutische Zeitalter, da hat man eben gemerkt, nee, der Ansatz ist nicht Angst vor Strafe, sondern der Ansatz ist, man muss Menschen wiederherstellen. Deswegen ist es bei uns im Rechtssystem auch so, dass natürlich gibt es Freiheitsstrafe, natürlich gibt es ein Strafrecht, das haben wir schon, aber der Sinn ist am Ende eben nicht der Selbstzweck, die Leute sollen einfach bestraft werden und dann ist gut, sondern die sollen eben wieder irgendwie gesellschaftsfähig werden.
Resozialisation ist so. Das.
Ja, ja.
Das vom großen Ansatz her. Mhm. So. Und ich glaube aber auch, dass das, ich würde gerne noch dahin, dass wir mal überlegen, was bedeutet das denn vielleicht auch für unser Verständnis von Gott. Ja, also hat Gottes Art, mit uns Menschen umzugehen, wenn wir jetzt davon reden, okay, da gibt es eben Leute, die, das sind natürlich nicht wir, das sind ja immer die anderen, ne, die ganz, ganz schwer sündigen und da haben wir schon dieses Gerechtigkeitsempfinden, da muss aber irgendwie mal der große Knüppel kommen und den muss mal wirklich einer zeigen, wo es lang geht. Da wollen wir auch irgendwo ein Stück Vergeltung, ein Stück Rache haben. Ja, aber was bedeutet das am Ende für unser Gottesverständnis dann?
Ja, ich würde sagen, dieser Aspekt von Safir, das sollten wir noch mal ganz kurz aufgreifen, weil ich glaube, dass es sehr viel auch mit unser Gottesverständnis auch weiterhilft, ist, dass die Strafe in dem Sinne, wie du jetzt auch da erwähnt hast, Safir, ist praktisch eine Möglichkeit für den Täter Wiedereingliederung zu finden, Resozialisierung zu finden. Mhm. Das heißt, wenn jemand was kaputt macht und das Einzige, was du anzubieten hast, ist, du bist kaputt und das war's.
Und ich mache dich noch mehr kaputt.
Also du bist so kaputt, dass es unwiederherstellbar ist. Und das ist unsere Botschaft. Dann es ist ein ziemlich, ich sehe darin keine gute Nachricht, ich sehe darin keine Hoffnung. Nee. Na, und das ist nicht unser Gottesverständnis. Unser Gottesverständnis geht genau da entgegen, der sagt, da wo es kaputt ist, besteht die Hoffnung darin, dass Gott für uns ist und uns eine Möglichkeit, eine Tür öffnen zur Wiederherstellung.
Ja.
Und diese Tür ist, so wie wir sagen, die Entkrümmungsprozess, die ist vielschichtig. Und die fängt bei manchen Leuten an mit zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Komm, steh auf, lass uns jetzt anfangen zu arbeiten an den Dingen, die wirklich wichtig sind. Für manche ist, Mensch, du hast so viel schon getan und jetzt gib mir schon diesen letzten Rest hier. Und dann bist du an dem Punkt Vergebung und nach vorne schauen. Verstehst du? Weil je nachdem, wo die Menschen einsteigen in dieser Entkrümmungsprozess, in der Dialog mit Gott, ist letztendlich unterschiedliche Handlung. Aber Fakt ist, Gott kommt da, wo es kaputt ist und unwiederherstellbar ist und zeigt uns einen Weg daraus und gibt uns einen Weg daraus. Und das ist die gute Nachricht. Deswegen ist das Evangelium ist für uns diese gute Nachricht, dass Gott für uns ist. Und ich finde es sehr wichtig, einen wichtigen Komponent, dass es tatsächlich auch für manche Leute Straffreiheit genau das Gegenteil bedeutet. Straffreiheit bedeutet auch für sie keine Chance, sich tatsächlich für Wiederherstellung.
Ist so, ja.
Na? Und deswegen, Strafe ist ein Komponent. Und mit Sicherheit nicht, wir vereinfachen das in dem Moment, in dem wir Gott im Spiel bringen, vereinfachen wir das Ganze zu sehr. Es gibt sehr viele Gebilde in der Bibel, die mir nicht gefallen, muss ich sagen, die auch sehr stark auch mit, wo Gott uns ermutigt zu sagen, auch die Vergeltung gehört dem Herrn und nicht uns. Dann bildet wiederum das Bild, dass Gott Vergeltung ausübt. Oh Mann, den gewalttätigen Gott, Gottesbild. Ne? Mhm. Und das ist wiederum schlimm. Aber ich glaube, was die Spektrum, was wir in der Bibel auch oft versuchen, damit umzugehen, ist, dass die menschliche Existenz ist vielschichtiger. Und das, was für einen als ein riesen No-Go, Gott kann nicht so sein, ist für die andere genau das, was notwendig ist, um Wiederherstellung zu bringen. Und das ist der Spagat, in dem wir letztendlich
auch sind. Das mag sein, aber ja? ich gehe auf keinen Fall, auch wenn ich glaube, dass Strafe in manchen Punkten wichtig ist, gehe ich leider nicht so weit zu sagen, dass Gott ein strafender Gott ist. Was ich halt eben meine, wenn ich sage, dass ich Strafe wichtig finde, ist einfach, mir ist es gerade in Bezug auf IJM und auch in Bezug auf meine Arbeit wichtig geworden, manchmal brauchen Leute wirklich eine ganz klare Grenze, um zu wissen, in welche Richtung sie überhaupt gehen. Ne, wenn manche Leute wirklich kein ganz klares Feedback bekommen, dass wie destruktiv ihr Verhalten wirklich ist, dann können sie es von sich alleine aus nicht erkennen. Wer jahrelang gewisse Dinge immer so gemacht hat, für den das eine derartige Normalität ist, kann das alleine nicht mehr erkennen. Und da ist für mich der Punkt, wo ein ganz klarer Cut rein muss. So, ne? Aber ich sehe halt eben, dass Viasen das auch beschrieben hat, Strafe halt eben nicht im Punkt von, du hast was Böses getan und dem Bösen muss man jetzt noch was Böses entgegensetzen, sondern für mich halt eben zu sagen, man muss diese Spirale durchbrechen, man muss dieses Verhalten durchbrechen und man muss dadurch eine Möglichkeit geben, Veränderung zu schaffen.
Ich glaube, dass die Sache auch ist, dass wir da letztendlich gar nicht so genau wissen, worüber wir reden. So, ich habe einmal ein Beispiel gehört von Missionaren, die irgendwo im Busch waren, Papua-Neuguinea oder sowas, und da einen Volksstamm entdeckt haben, die da so fröhlich in ihren Hütten zusammengelebt haben. Und weiter außerhalb war ein Mensch, der hat da zwar auch gelebt, der hatte aber keinen Kontakt mit den anderen, der war ausgeschlossen. Und nach einer Zeit wurde dann deutlich, was war. Dieser Mensch hatte wohl irgendetwas gestohlen oder irgendwie so eine Lappalie gemacht. Aber dieser Volksstamm hatte keine Möglichkeit, kein System gefunden, kein Rechtssystem oder wie auch immer, um diesen Menschen wieder in die Gemeinschaft hineinzubringen. So, und dann könnten wir sagen, ja, wir sind natürlich viel, viel weiter. Ja? Wir haben ein Rechtssystem, wir haben Gerichte und so weiter. Ich würde aber sagen, dass auf einer gewissen Ebene wir genauso, also die haben sich eben damals damit beholfen, diesen Menschen einfach außerhalb des Dorfes hinzusetzen und zu sagen, du musst da jetzt weiterleben. Weil mehr Handwerkszeug für Versöhnung hatten die eben nicht. So, ich glaube, dass wir mehr Handwerkszeug haben, aber dass letztendlich unsere Versuche, Versöhnung zu erleben, genauso beschränkt sind. Ja, also das muss man sich ja auch mal überlegen. Wir verstehen Strafe als etwas wie Freiheitsstrafe. da bringt jemand einen anderen um, dann kommst du 10 Jahre in den Knast.
Das ist völlig des Dorfs.
Ja, das ist vollkommen willkürlich. Ja? Also warum nicht 20 Jahre oder warum nicht 5 Jahre? Das hat sich irgendjemand ausgedacht. Und dadurch...
Ja, ja.
Natürlich, das haben sich am Ende, haben sich das Menschen ausgedacht.
Und die sind, glaub mir, das ist eine der Sachen, die hier in Deutschland mir am meisten aufregt, dass ein wirtschaftlicher Schaden teilweise stärker belangt ist als eine Vergewaltigung. Also sowas macht mich Wahnsinn, aber okay.
So, und da denke ich mir eben,
dass... Ich dazu.
Nein, aber der Punkt ist der, dass ich glaube, dass wir da, genauso wie wir in unserem Rechtssystem irgendwo, wir haben uns jetzt auf was geeinigt und damit leben wir jetzt. Und ich sag mal so, als beste Notlösung, die wir eben haben, genauso ist aber auch dann eben unser Gottesverständnis von dem, was für Gott Versöhnung bedeutet. Wir können das, glaube ich, gar nicht so richtig verstehen, weil wir eben selber das für uns selber auch noch nicht rausgefunden haben. So, und von daher können wir immer nur Bilder benutzen aus vielleicht unserem Rechtssystem oder wie auch immer, um irgendwie uns dem anzunähern, aber so richtig wissen, was am Ende Gottes Versöhnungskraft ist oder Gottes Vergebungskraft. So richtig wissen wir das wahrscheinlich gar nicht.
Deswegen finde ich es aber auch schön, dass wir die Möglichkeit haben, an Gott zu appellieren. Denn irgendwo, also wir sind begrenzt, wir sind auch begrenzt, was unsere Kapazitäten zu vergeben angeht.
Ja.
Gott ist in der Hinsicht nicht begrenzt. Und ich finde es schön, dass, das ist Lukas 23, wo Jesus am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hm. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja.
Auch Jesus appelliert ja in dem Moment seiner Verlassenheit, wo er verraten wurde, wo er bestraft wird ohne wirklichen Grund, wo er da am Krepieren ist, am Kreuz, spricht er diesen Appell aus an Gott, diesen Menschen zu vergeben,
ja, weil
sie nicht wissen, was sie tun. Das heißt, also verschiedene Dinge stecken da drin. Wir sind alle verstrickt auf eine Art und Weise, die wir nicht überschauen. Also unser Wissen darüber ist begrenzt, wie wir verstrickt sind und wie wir nicht wissen, was wir tun.
Ja.
Gott weiß es. Und Gott hat die Fähigkeit zu vergeben, da wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und ich bin immer dafür, dass wir schauen, wo übernehmen wir Verantwortung und was können wir tun und so weiter und so fort. Aber diese Begrenztheit zu erkennen und deswegen an denjenigen zu appellieren, der das überschaut und der ganz andere Kapazitäten hat als wir, ist, glaube ich, ein kostbares Gut unseres Glaubens.
Ja, definitiv. Ich bin jetzt immer noch trotzdem an dem Punkt, wo ich mich frage, wie geht Gott mit dieser Extremsituation auch um? Gibt es da die Extremsituation, wo wir tatsächlich am Ende unserer Möglichkeiten sind, auch für Menschen? Wie geht Gott damit um? Und ich glaube, das ist das, was das Evangelium für mich auch so einfach, wie es klingt, auf den Punkt bringt, auch ohne mir den Weg komplett zu entschließen. Das sagt er, komm zu mir, ihr, die mühselig und beladen seid. Und das ist das, was Jesus anbietet und das ist das, was das Evangelium anbietet, ist, dass Gott auch für die Extremsituation ein Wort der Hoffnung hat, ein Wort der Versöhnung hat, ein Wort der Wiederherstellung hat. Ähnlich wie Saphira bin ich auch der Meinung, ich glaube auch nicht an einen strafenden Gott. Ich glaube aber an einen Gott, der für die Wiederherstellung ist. Und was der Weg der Wiederherstellung ist für jeden Einzelnen, das ist da, wo unsere Grenze kommt.
Ja. Ja. Und das ist halt der Punkt. Das, was Gott immer kann, was wir nicht können, ist lieben.
Ja.
Weil Gott schafft es halt eben die Menschen, wo wir einfach es nicht schaffen, auch nur positiv drüber zu reden, schafft Gott wirklich zu lieben. Und zwar genauso zu lieben, wie er uns liebt und wie er die liebenswürdigsten und tollsten Menschen der Welt liebt, schafft es halt eben auch die, schafft sie es auch in ihrer Art und Weise auch Menschen zu leben, die wir für nicht liebenswürdig halten. Und das finde ich irgendwie, das ist doch einfach mal auch eine krasse Aussage, so, ne? Ja. Weil es ist ja nicht so, dass wir Menschen oft aufgeben. Menschen geben sich oft ja auch selber auf und halten sich für einfach nicht mehr menschlich oder liebenswert. So, ne? Und das würde Gott nicht passieren. Das passiert ihr nicht, dass sie Menschen ihre Menschlichkeit abspricht und genau, dass sie Menschen ihre Liebe vorenthält.
Und vielleicht auch nochmal, um einen zusätzlichen Aspekt auch da zu bringen, ist, Gott ist nicht überfordert mit irgendwas, was wir uns ausdenken als Menschen. Er kann damit umgehen, und seine Liebe reicht da, wo unsere nicht reicht. Und trotzdem möchte ich gerne einen anderen Aspekt auch hier bringen, weil das setzt uns auch manchmal unter einen ungeheuren großen Druck. Wir geben unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Das setzt uns in einen Druck zu sagen, hey, meine Liebe hat Grenzen, ich kann es nicht, es geht dahin und ich kann nicht weiter. Heißt es, muss ich jetzt so wie Gott sein und muss ich jetzt so vergeben, wie Gott es auch vergibt. Vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Also dieser Vergleich, muss es wirklich da sein? Und ich glaube, das ist, ich würde jetzt hier ein ganz klares Nein sagen und ein ganz klares Ja sagen. Nein zu diesem Druck. Ich glaube, bei manchen Menschen, ich sage es einfach so für mich persönlich, ich glaube, bei manchen Menschen, es wird eine übernatürliche, übermenschliche Kraft notwendig sein, um wirklich auf diesen Punkt zu kommen. Bei manchen Menschen wird es so sein bei mir. Und deswegen bin ich vollkommen überfordert, wenn jemand mir sagt, du musst aber. Deswegen klang es gerade, nein, wir müssen das nicht. Das heißt, wenn jemand dich so dermaßen wehgetan hat und dich dermaßen verletzt hat, dass du jetzt sagen, unter diesen Druck stellst, du musst aber loslassen. Also das ist für mich ein klarer Nein.
Weil das haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Genau. Du musst gar nichts.
Ja, weil es ist ein Prozess, die wir nicht unter einen Kamm scheren können, für jeder Einzelnen. Und deswegen, und dann der andere Seite ein ganz klares Ja, in dem Sinne, in den transzendenten Sinn, ist einfach zu verstehen, dass wenn wir dass der Gott, der uns einlädt, zu ihm zu kommen, ist auch der gleiche Gott, der die andere, die außerhalb unserer Möglichkeiten sind, auch einlädt. Und das ist eines Tages, und das ist das, was für mich ein vollkommen Mysterium ist, wie er das lösen wird, eines Tages, dass er zum Ziel kommen wird. Dass sein Atem länger ist als jeder andere Atem.
Und jetzt kann ich sagen, Love wins.
Ja, richtig. Und deswegen, bei manchen Menschen fehlt sogar unsere Fantasie vorstellen, wie könnte das sein? Ja. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass Gott in dieses Spektrum auch geht, da wo wir nicht gehen können. Where no man has gone before.
Ich will noch eine Frage stellen.
Ja, dann frag mal.
Ensan?
Jetzt kriege ich Angst.
Ja.
Ja.
Was passiert denn so bei Gott, wenn er vergibt oder wenn sie vergibt?
Ach du meine Güte. Oh je. Das war leichtsinnig von mir, das vor dem Podcast heute anzusprechen.
Ja.
Okay, der Grund, warum wir auf diese Frage gekommen sind, war, also letztes Mal haben wir ja auch schon über Vergebung gesprochen, aber Vergebung in der Gemeinschaft der Menschen quasi. Denn wir haben ja gesagt, dass wenn ich vergebe, das dazu führt, dass in mir etwas Heilsames passieren kann. Und also dass dieser Prozess halt auch für mich, also mir zugute kommt, dass es weniger darum geht, die andere Person, die ist jetzt da ist jetzt alles verziehen, sondern dass es mehr darum geht, ich trage zu meiner eigenen Freiheit bei, wenn ich vergebe. Allerdings gehen wir ja schon davon aus, ich denke, ihr stimmt mir da alle zu, dass Gott anders ist als wir und dass Gott nicht es nötig hat, zu vergeben, um freier zu werden oder irgendwie sowas. Aber trotzdem ist die Frage, die spannende Frage, was passiert denn eigentlich in Gott, wenn und indem Gott vergibt? Und das war nur eine Frage, die ich aufgeworfen habe und wo ich jetzt keine Antwort drauf hatte. Aber schön, dass du sie mir jetzt stellst, Safira.
Total gerne.
Ja, ja. Es ist jetzt die Frage, wächst Gott mit der Vergebung?
Ja.
Oder verändert es sich mit der Vergebung? Das ist die Frage, die dahinter steckt. Also, und vielleicht eine andere Frage ist, wenn wir jetzt sagen, Love wins, dann können wir fragen, expandiert Liebe auch? Und wenn Liebe expandiert, also Situationen, die noch die wo um zu gewinnen muss der Liebe expandieren in der Zeit, dann kommt natürlich auch diese Frage, ob dieser Vergebungsprozess nicht ein Teil dieser Expansion der Liebe ist, ne? Die Expansion Gottes in dem Universum. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind wir genauso blind wie jeder Versuch der Kosmologie, das Universum als Ganze zu verstehen, zu begreifen,
ja.
Die Dimensionen, die da sind und so weiter. Ich glaube, da reichen unsere Begrifflichkeiten nicht wirklich aus. Mhm, also zu sagen, aus unserer Sicht, lass mal sagen, aus unserer nanomikrometrischen Sicht auf das Universum, Gott verändert sich nicht. Das ist für mich Fakt. Aber aus der Makrosicht des Universums, wo man jetzt das schaut, dann reicht das nicht. Wenn man jetzt darüber reden, das ist alles nur Science Fiction.
Das mag ja vielleicht sein. Aber ich finde es trotzdem auch im Blick auf, was für ein Gottesbild ich habe, eigentlich trotzdem etwas, worüber es wert ist, auch zu reden. So. Denn diese Gott verändert sich nicht Geschichte oder so, hat für mich oft ganz viel diesen Nachgeschmack. Also wenn sowas wie ich bitte Gott um Vergebung und versuche mit Gott wieder in Verbindung zu treten, bei Gott keinerlei Sachen bewirkt, dann spiegelt das mir immer, dass Gott ein total emotionsloser Klotz ist. Und das finde ich nicht.
Wir müssen auf jeden Fall eine Folge über in Englisch heißt es Immutability, oder?
Ja.
Ja.
Da müssen wir mal eine Folge drüber
machen. Aber was wir jetzt trotzdem sagen können, ist, dass Gott kein emotionsloser Klotz ist. Ist schon definitiv klar.
Ich doch.
In jeder
Interpretation. Ja, aber genau deswegen finde ich das ja genau wichtig, über sowas nachzudenken. Aber, nämlich auch zu wissen, dass es halt eben auch einen Effekt hat, dass es Dinge, die passieren, halt eben nicht an Gott spurlos vorübergehen, dass sie halt eben spurlos, nämlich sehr wohl, dass es einen Effekt auf sie hat.
Oh ja, so, ne? Und ich glaube, das ist definitiv, und das können wir schon festhalten an der Person Jesu. Das ist die Zeichen des Kreuzes trägt. Na, die Veränderung, die da ist, also das macht es das versinnbildlich ein bisschen dieser Aspekt, dass Gott trägt die Narben von jeder Interaktion mit uns, jede Verletzung, er trägt die. Und ich glaube, das ist Fakt. Gott ist nicht, in der Hinsicht ist er nicht unveränderlich. Er verändert sich mit jeder menschlichen Interaktion in der Hinsicht. Ne? In der Hinsicht, dass er mit uns lacht, mit uns weint, mit uns leidet. Und das ist dann aber ein Unterschied. Ich glaube, da wäre für die andere Podcast in seinem Charakter, in seinem Wesen. Das ist ein Unterschied zu sagen, findet er das sich oder nicht. Aber dennoch eine interessante Diskussion. Ich glaube, für uns Christen ist sie sehr stark auch verbunden mit unserem biblischen Verständnis. Altes Testament, Neues Testament. Das ist sehr verwogen auch damit.
Aber wenn du sagst, dass Gott die Narben und die Wunden trägt, bedeutet das, wenn Vergebung passiert, dass Gott Heilung erfährt?
Könnte auch, ja. Könnte auch. So emotional könnte auch.
Ja,
ich glaube ja keine Ahnung. Ich werfe nur ein paar Sachen rein.
Ich finde es nicht irgendwie. Also es ist sicher nicht ketzerisch zu sagen, dass wenn wir einander vergeben, das auch etwas mit Gott macht. Und wahrscheinlich macht es auch etwas mit Gott, wenn wir Gottes Vergebung annehmen. Und das bewirkt sich ja auch Freude bei Gott. Und, ja.
Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße
ja. hat. Ja, ja. Also, und ich glaube, wenn man jetzt sagt, auch so, Freude, Freude ist ein heilsamer Erlebnis, ne, für unsere Seele. Und das so denke ich auch für Gott. Da, definitiv. Die Schwierigkeit ist, dass wir Heilung immer mit Mangel auch verbinden. Ne? Man sagt, okay, und ich glaube aber, das ist wirklich so, dass Liebe nicht Liebe ist, wenn es nicht, wie sagt man in Englisch, when you're all in. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du Poker spielst und dann you're all in, das ist der Moment, wo make it or break it, sozusagen. Und ich glaube, Liebe hat sehr stark auch diese Komponenten und ich bin der Meinung, dass Gott all in ist mit uns in der Beziehung.
Das heißt, und er kann auch alles verlieren?
Ja,
und
ich meine,
pleite sein?
Ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Aber dann ist es kein All-In, weil All-In ist nur, wenn es ein Risiko ist.
All-In ist, wenn du nicht zurückhältst. Nein, All-In ist nicht Risiko. Das ist nicht der Aspekt, den All-In auch betrachten, sondern alles, was du hast. Risiko in der Situation, für mich, für Gott, ist, der hat das längere Atem. Er wird gewinnen und davon bin ich überzeugt. Da basiert für mich auch meine persönliche Hoffnung, dass Gott am Ende gewinnen wird. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Mhm. Und deswegen, der Risikoaspekt ist für mich auch nicht da ein Faktor. Der Risikoaspekt ist für uns immer wieder ein Faktor, weil wir mit nicht diese Sicherheit außerhalb von Gott auch finden können. Außerhalb von Gott können wir nicht diese Sicherheit finden, dass wir am Ende, weil wir nicht die langen Atem haben. Das, so viel steht fest. Vielleicht nur nochmal, um das den Punkt zu bringen, ist, ich glaube, Gott ist all in, weil er emotional beteiligt ist. Der ist nicht distanziert, er ist nicht reserviert, er ist emotional engagiert mit uns. Und deswegen lacht er, und deswegen weint er, deswegen hat er Freude und deswegen leidet er mit uns. Und er erfährt auch Verletzung, er erfährt auch Enttäuschung. In dem Sinne Enttäuschung, in Traurigkeit im Sinne, nicht in der Überraschungssinne, aus meiner Sicht. Von daher, all in.
Jetzt gab es bei Fatzebook gab's ein paar Rückmeldungen und auch so in Gesprächen. Und zwar, jetzt haben wir im Prinzip zwei Folgen über Vergebung geredet. Und für einige war das ein wenig zu, oder was gefehlt hat, was sie sich noch wünschen würden, wäre etwas Konkretes. Deswegen lass uns noch ein bisschen Zeit nehmen, die haben wir, glaube ich. Lass uns mal darüber reden, wie sieht Vergebung dann konkret aus? Jetzt haben wir den ganzen Theoriekram durchgeackert. Wie sieht Vergebung aus, wenn wir einander vergeben? Wie sieht Vergebung vielleicht auch in der Community aus? Was sind da ganz konkret Punkte, die euch wichtig sind?
Also für mich persönlich Vergebung, also wenn ich jetzt auf die einfachste alltägliche Dinge bringen möchte, ist, es verlangt Anerkennung von Verantwortung. Also das ist für mich einer der wichtigsten Aspekte. Wenn ich das nicht verstanden habe, was ich getan habe und was es bewirkt hat und was für Konsequenzen auch mindestens zum Teil nicht verstanden habe, und dass ich die Verantwortung trage, dann ist es sehr, sehr schwierig, über Vergebung zu reden. Das ist für mich einer der ganz konkreten Schritte zu erkennen. Was ist mein Teil? Was habe ich zu der Situation beigetragen? Was ist mein Teil? Ne? Und dann der nächste Schritt ist für mich letztendlich, sich mit dieser Erkenntnis auch zu outen, auch zu bringen. Und zu versuchen, soweit wie es möglich ist, die Dinge bei Namen zu nennen und die auf den Tisch bringen. Das ist den Reintisch machen, sozusagen, ne? Und das zu verbalisieren. Für mich, das sind die zwei Schritte, die sehr, sehr wichtig sind in diesem Vergebungsprozess. Ohne eine Erkenntnis von Fehlverhalten sehe ich als da wenig Zugang in den Vergeben. Und ohne die Bereitschaft, diese Dinge auf den Tisch zu bringen, sehe ich auch sehr wenig Möglichkeit für Vergebung.
Also in dem Punkt, wo ich quasi was verbockt habe und Vergebung benötige.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja, klar. Wenn man muss ja erstmal das Bedürfnis haben, überhaupt Vergebung zu erfahren. Ne?
Also für mich ist da eine feine Balance wichtig. Denn wichtig ist es mir auf jeden Fall zu betonen, es geht nicht darum, Buch zu führen.
Mhm, ja.
Ne, also irgendwie aufzurechnen, auf einer Waage vielleicht. Ne? Mhm. So viel wurde mir angetan und was weiß ich. Ne? Also dass man da irgendwie eine Liste führt innerlich, wo man dann ganz verbittert wird, weil man denkt, die Rechnung geht nicht auf und darum geht es nicht. Auf der anderen Seite aber das, was du gesagt hast, eine gewisse Transparenz und Offenheit, dazu ist es auch notwendig, dass man in sich selbst hineinschaut und erkennt, wo fühle ich mich denn verletzt? Wo habe ich dann das Gefühl, dass mir Wunden zugefügt wurden? Also man muss sich selbst gegenüber offen sein, auch in Bezug darauf, wo habe ich vielleicht andere verwundet, ne? Also in beide Richtungen. Und das dann gerade in einer Gemeinschaft, das dann auch zutage zu fördern. Denn oftmals habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man sich entweder gar nicht damit beschäftigt, also verdrängt, oder wenn man das so in sich selbst einschließt und nur für sich bearbeitet die ganze Zeit, dann kriegt das ein unheimliches Gewicht, das einen dann auch runterzieht. Ne? Aber sobald man es an die Oberfläche holt, habe ich ganz oft erlebt, ja. Licht kommt drauf und das Ganze ist völlig undramatisch letztendlich. Ne?
Ich glaube, dass eine Sache da auch ist, es mag nicht immer hilfreich sein, aber es mag oft hilfreich sein. Es gibt diesen Satz, Wut muss dahin, wo sie hingehört. Also sprich, dass wenn ich gemerkt habe, ich bin verletzt worden und habe das vielleicht dann auch erkannt, blinde Flecken haben wir da sicherlich immer, aber dass ich dann auch konfrontiere, da wo ich die Kraft aufbringen kann. Ich glaube, dass das hilfreich ist, ne? Dann Menschen das wirklich zu sagen, pass auf, da und da, das und das ist aus meiner Sicht schiefgelaufen, da bin ich verletzt. So dieses ja. Externalisieren, dieses Konfrontieren. Ja, Sünde bekennen, das ist schon.
Ja, das ist aber, also finde ich gar nicht schlecht, ich finde es nur gerade sehr, also es ist schwierig, ne? Also das sagst du so, als müsst, also ich finde das einfach krass, so, ne? So oder so, sowohl selber halt eben zu sagen, okay, hier, selbst das ist immer noch, aus meiner Sicht, finde ich es entschuldigen immer leichter, als jemand anders zu sagen, Dude, Alter, das war au, wirklich krass für mich. Finde ich persönlich immer ein bisschen schwieriger. Deswegen finde ich es da auch immer schön, das wenigstens im kleinen Kreis von Gemeinschaft zu machen, sich da auch Unterstützung zu holen. Weil immer dieses Konfrontieren und dieses Ansprechen ist, finde ich, obwohl ich vom Typ her sowas ja eigentlich kann, immer schwierig.
Ja, aber ich glaube, dass das extrem wichtig ist, weil...
Das glaube ich auch.
Wenn das schwierig ist, auf jeden Fall...
Nur weil es Leuten sehr schwer fällt, wollte ich eigentlich nur reinwerfen, so von wegen, holt euch da auch Hilfe vielleicht. Das meint ja. Er wollte ich in die Richtung. So.
Weil ich glaube, das, was passieren kann, wenn man es nicht in irgendeiner Weise rausbringen kann, dann frisst es mich eben selber auf.
Genau, und dann verschleppt es sich und dann hat man schwierige Stimmung und
vielleicht Verletzungen. Ein Aspekt auf die... die im Laufe der Jahre für mich immer wieder deutlich wurde, ist, dass Menschen oft sich verstricken in der Schuldfrage. Hm. Wer ist schuld? Wer trägt Schuld? In bestimmten Situationen sind es offensichtlich. Alles, was mit Kindermissbrauch oder mit... wo du eindeutig eine Partei hast, die weniger Macht hat als die andere. Und das so eindeutig ist, auch mit Leitung und Angestellter oder andere Situationen, wo das Machtverhältnis klar deutlich ist, wer die Verantwortung trägt, dann ist es außer Frage. Aber in oft Situationen von gleichgestellten, gleichstarken Persönlichkeiten, wo es um Verletzungen kommt und wo es um Konflikte kommt, verstricken sich die Menschen oft in der Schuldfrage. Wer schuld? Der schuld, er muss sich bei mir entschuldigen. Oder nee, die andere Schuld, weil der ist. Und diese Schuldfragen lähmt, das ist so oft meine Erfahrung. Jede Transparenz und jeder die Dinge auf den Tisch bringen, die lähmt auch oft diese Dynamik, weil man da in der Blame Game stecken bleibt. Und was mir geholfen hat, in solche Verhältnisse nochmal deutlich zu machen, ne? In solche gleichberechtigte Situationen, was mir geholfen hat, ist einfach sehr stark damit auseinanderzusetzen, was habe ich getan, und darauf konzentrieren, was ist mein Teil, was ist das, wo ich schon erkenne und wo ich Verantwortung übernehmen kann, um diese Blame Game ein Stückchenweise aufzulösen. Das ist so ein Aspekt, die für mich in meinem persönlichen Werdegang auch sehr hilfreich war. Und dadurch entsteht manchmal auch eine andere Dynamik, wenn man bereit ist, in so eine gleichberechtigte Konfliktsituation der Erste zu sein, der eigene Schuldeingeständnis macht. Der andere Aspekt ist für mich die nicht gleichberechtigte Situation oder die Situation, wo du fühlst dich eigentlich unterlegen der andere gegenüber in irgendeiner Form, emotional, intellektuell oder einfach aus hierarchischer Gründe oder macht. Da sehe ich definitiv, was Safira sagt, als extrem wichtig, nicht allein zu gehen und nicht sie, weil sonst stellt man sich in eine Situation, wo noch mehr Verletzung entstehen kann. Und wo man noch mehr praktisch noch eine weitere Stein an Brett oder noch eine weitere Narben auch tragen kann. Und deswegen finde ich auch sehr wichtig, Hilfe zu holen und Unterstützung zu haben. Die Schwierigkeit ist aber auch oft, die Unterstützung und die Hilfe, die bringen auch manchmal ihre eigenen Unzulänglichkeiten mit. Und das funktioniert nicht immer. Und das ist leider meine Erfahrung, auch gerade für uns als Community, ist, dass man nicht immer schafft. Man möchte Dinge auf den Tisch bringen, man möchte Dinge bereinigen, man ist bereit, auch Vermittler dazu zu hören, und trotzdem bleibt man auch manchmal einfach stecken in der Situation, weil es der eine nicht bereit ist, letztendlich auch seinen Teil einzusehen, oder der andere nicht bereit ist, seinen Teil einzusehen, oder die Situation ist einfach komplexer, als man in einem Gespräch allein in einer Situation aufarbeiten kann.
Aber das ist ganz viel Aspekt, auch worüber wir absichtlich auch überhaupt nicht geredet haben, aber vielleicht auch mal machen könnten, ist einfach die Sache mit Versöhnung. Ne? Ich glaube, was bei Vergebung der wichtige Punkt ist, einfach, wenn ich jemanden vergebe, muss ich damit leben, dass demjenigen, der ich vergebe, weder Einsicht zeigt, noch sich entschuldigt, noch irgendwann ein Interesse daran hat. Umgekehrt, wenn ich jemanden um Vergebung bitte, kann genau das Gleiche sein. Ne, dass das Gegenüber überhaupt kein Interesse hat, die Vergebung anzunehmen, in ein Gespräch oder eine Interaktion zu treten.
Und Vergebung zu geben.
Genau. Ne? Also ja, mit beiden Fall, Situationen muss ich halt eben leben. Und deswegen ist Vergebung etwas, was erstmal bei mir liegt. So, ne? Was ich, wo ich halt eben entweder loslassen annehmen, muss. Ne?
Geben, vergeben, geben, loslassen.
Genau, ne? Wo ich loslassen muss, oder das, was wir letztes Mal hier geredet haben, oder was wir heute haben, halt eben, wo ich Verantwortung nehmen muss, Konsequenzen auch tragen muss und halt eben in diesem Prozess für mich gehen muss und auch damit leben muss, dass ich vielleicht was kaputt gemacht habe, was nicht wiederhergestellt werden kann. Und trotzdem halt eben zu versuchen, in einen Veränderungsprozess zu gehen.
Ja, also das ist, glaube ich, wenn man das so in die konkrete Welt holt, da gibt es, glaube ich, schon ein paar Dinge, die gerade dabei helfen. Ne? Also wenn ich bestimmte Dinge nicht lösen kann, ne, was bedeutet dann Vergebung für mich? Ich glaube, dann bedeutet das, dass ich eben gucken muss, was macht das mit mir? Ja, also sowas wie Tagebuch oder eben auch Kunst oder so, um eben diesen Kontakt zu mir selber zu behalten und zu gucken, wie geht es mir dann eigentlich?
Wenn man, von welcher Seite jetzt, wenn man Vergebung...
Ich glaube, das ist von beiden Seiten. Das ist grundsätzlich, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ich glaube sogar in Bezug auf Gott. Ja, also, dass dass wenn ich bei Gott um Vergebung bitte, ich glaube, dass es immer eine gute Sache ist zu gucken, dass ich mein eigenes Innenleben sortiere, also sprich erstmal wahrnehme, was macht das überhaupt mit mir? Mhm. Und also mir selber, ich schreibe da eben Tagebuch, ist ganz klassisch. Ich glaube, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist. Und dann ja eben auch eine gewisse Form, dass das eben rauskommt. Ja, also Tagebuch wäre dann eben was, das, was innen drin ist, kommt direkt auch drauf raus auf Papier. Mhm. So, und das, ich glaube, das hilft zum Beispiel.
Und das hat, finde ich, einen ganz wichtigen Aspekt von Ehrlichkeit. Einmal sich selbst gegenüber, aber vielleicht auch jemand anders gegenüber. Ich habe festgestellt, dass eine Entschuldigungskultur nicht unbedingt eine Kultur ist, die ich um mich herum als so normal nehme. Hm. Dieses sich wirklich ehrlich entschuldigen und wirklich ehrlich sagen, ich nehme jetzt ganz klar das als meinen Fehler. Ne? Und ja, ich sehe gerne, dass da, also ne, ich kann auch sehen, dass es ganz viele Gründe gab, warum ich Dinge gemacht habe oder wie auch immer. Aber wenn ich auf eine Arbeit zu einem Jugendlichen hingehe und einfach nur sage, das habe ich verbockt, das war mein Fehler und es tut mir leid, ohne was zu erwarten, ohne auch dem anderen zu sagen, das ist aber passiert, weil du bla bla bla, sondern einfach sage, es tut mir leid, das habe ich falsch gemacht, das bewirkt was. Oh, ja. Diese Art von Ehrlichkeit und auch diese Bereitschaft, das zu übernehmen, macht, glaube ich, ganz viel mit Menschen. Und ich habe ganz viele Leiter und auch ganz viele Sozialarbeiter erlebt, die das nicht machen können. Weil Sozialarbeiter gerade glauben, dass wenn sie das machen, sie Schwäche zeigen, dass sie sich angreifbar machen und dass sie Respekt verlieren. Mhm. Meine Erfahrung ist aber, dass es ganz wenig gibt, was so viel Respekt erzeugt und ganz wenig, was ich so sehr respektiere, wie Leute, die sich wirklich ehrlich entschuldigen können.
Ich habe das auch mal.
Ich sehe das auch so, 100% so viel.
Ich habe da auch mal so eine Geschichte erlebt im Klassenzimmer. Ich bin ja Lehrer. Da habe ich auch mal einen total üblen Tag gehabt. Also ich war wirklich schlecht gelaunt und kam da rein und da steppte der Bär. Also die Leute waren, weiß nicht, einer hat an seinem iPad rumgespielt. Es war Chaos da drin. Die Leute waren laut, unkonzentriert und ich habe die nicht in den Griff bekommen. Habe ich losgeschrien.
Und da explodierte die 9.
Egal, wenn ihr nicht versteht, was jetzt 9 heißt, macht nichts, Leute. Also auf jeden Fall bin ich explodiert, habe die angefahren, habe dem einen Typen den iPad weggenommen und den auf meinen Tisch geknallt und also ich bin richtig ausgerastet. Und es war eigentlich klar, das hatte mit denen nichts zu tun, sondern das war bloß der Auslöser, sodass ich meine schlechte Laune abreagieren konnte. Dann, nachdem ich den iPod auf meinen Pult geknallt habe, habe ich gemerkt, oh, das war jetzt zu viel. Und dann, ich bin kurz in mich gegangen, habe gemerkt, was da gerade vor sich ging, habe kurz durchgeatmet und dann habe ich mich entschuldigt. Da habe ich gesagt, Leute, es tut mir wirklich leid, ich bin gerade ausgerastet, das hatte nicht wirklich mit euch zu tun. Und da habe ich mich einfach ehrlich entschuldigt, ohne irgendwie zu sagen, der eigentliche Grund dafür wart ihr, weil ihr so, ne? Sondern nein, ich habe die volle Verantwortung übernommen in dem Moment. Mal abgesehen davon, dass danach die Stunde wunderbar lief, habe ich einfach gemerkt, dass sich mein Verhältnis zu den Schülern auch gewandelt hat. Hm. Es entstand mehr Respekt. Sie haben...
Vielleicht hatten sie einfach nur Schiss heute.
Oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte schon das Gefühl, es war weniger
Schiss. So, da musst du echt aufpassen, sonst macht der dein iPad kaputt.
Zum Glück ist es heil geblieben.
Nein, ich glaube nicht. Der hat immer noch einen sehr guten Ruf auf der Arbeit.
Ja.
Also,
ich glaube, wenn man sich selbst eingesteht, ich habe hier Mist gebaut und das nach außen ehrlich signalisiert, dann hilft das für die Beziehung zu anderen
Menschen. Ja, und ich würde jetzt sogar so weit gehen, das, was auch du noch bestätigst, deine Geschichte und was Safira gesagt hat. Für mich, gerade als Leiter, ist das unheimlich wichtig. Es ist meine einzige Möglichkeit, tatsächlich mit meinem Fehlverhalten gesund umzugehen. Für mich ist, wenn ich es schaffe zu verbalisieren, wenn ich es schaffe zu Worte zu bringen, ich habe Mist gebaut, das war meine Verantwortung und es tut mir leid. Also so diese Verbalisierung ist für mich extrem wichtig für meinen eigenen Heilungsprozess, Und ohne wäre es, wusste ich nicht, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen könnte. Wenn, weil du bist jetzt oft auch als Leiter in Situationen, wo es genau das, da kommt etwas raus, was in, aus anderem Kontext getriggert worden ist, da kommt in den Kontext auch raus und die Leute können wirklich nichts dafür. Dass du da in dem Moment, und dann stehst du gerade, weil du als Leiter oder als Lehrer in einer Position der Macht ein Stückchen weise auch steht, eine Position der, der Autorität auch dasteht, unheimlich wichtig, einfach mal die, die, diese Transparenz zu haben, um, um selber, dich selbst in Check auch zu halten. Weil das Interessante ist, ab dem Moment, in dem ich mich entschuldige für etwas, dann bin ich gezwungen, mehr darauf zu achten, dass das nicht wiederkommt. Hm. Das ist so für mich ein Teil von meiner eigenen Leiterschaftsentwicklung. Ist, wenn ich zu einem Mitarbeiter mich entschuldige, dass ich da unfair war, dann bemühe ich mich zukünftig nicht mehr unfair zu sein. Hm. Und wenn ich das nicht verbalisiere, dann trivialisiere das, das Thema und dann taucht er eher weiter.
Ja. Genau, ja, und vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Was ich manchmal auch mache, ist, ich entschuldige mich manchmal für Sachen, die ich erst gar nicht gemacht habe. Weil manchmal, und das hat Bianca so schön beschrieben, manchmal schwirrt Verantwortung im Raum und keiner will sie nehmen. Und gerade in meiner Arbeit mit den Jugendlichen nehme ich sie dann manchmal. Und das hat auch sehr viel Befreiendes. Also wirklich, man kann Leute, und das ist auch diese Sache mit göttlicher Vergebung, ne? Gott übernimmt nämlich dann dieses Paket, diese Verantwortung, das, was da ist und sagt, okay, ich nehme das jetzt weg und ich schaffe wieder Raum für Klarheit. Und wenn ich das als Leiterin und als auch Chefin hier auf meiner Arbeit mache und sage, okay, jetzt nehme ich die Verantwortung und das trage ich jetzt, setzt das Menschen frei. Das ist so meine Erlebnis. Also könnt ihr mal beobachten, kann ich sehr empfehlen.
Da muss man nur aufpassen, dass man sich selbst keinen Messias-Komplex auflegt. Ne?
Ey. Ja. Nein, Quatsch. Ja. Ne? Ja. Klar muss man da ein gutes Gefühl für haben. Ne? Also ich entschuldige mich jetzt nicht für irgendwas irgendwie, was weiß ich oder so. Ne? Aber ich versuche halt eben Unklarheiten dadurch zu bereinigen.
Hm. Ja.
Was auch immer du jetzt mit Messias-Komplex meinst. Wir müssen Schluss machen, ich sehe das Signal.
Genau. So. Wir haben ja sonst immer Ansagen am Ende noch gemacht. Gibt es noch irgendwas, was die Menschenkinder hören sollten?
Wir werden jetzt auf den nächsten, wir müssen jetzt nochmal finalisieren, aber wir werden den nächsten Montag jemanden einladen zu uns. Bist du da schon
gut? Ja, okay. Also, wir werden ein
Live-Event haben! Sorry.
Habt ihr das verstanden? Ein Live-Event.
Ich wollte es so gerne sagen.
Weil wir werden ein Remix-Live-Event haben. Das heißt, wenn ihr im Umkreis von Düsseldorf wohnt, könnt ihr quasi live dabei sein, wie es eine Remix-Folge gibt. Wir haben nämlich eine Zusage von Thorsten Dietz. Der wird mit uns nämlich über sein neues Buch reden. Und das wird voraussichtlich am 12. Dezember sein. Und
bestätigen wir noch in der kommenden Folge.
Genau.
Und aber das wird ja.
Wird es dann auch bei Facebook sehr wahrscheinlich dann eine öffentliche Einladung geben, wo ihr dann Näheres finden könnt.
Thema?
Thema? Ja, Sünde, sein Buch. Also wir werden über Sünde reden.
Sünde.
Was Menschen heute von Gott trennt.
Mhm. Oh ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja.
Also,
du freust dich auf Sünde.
Ja, ich freue mich darauf, dass wir den grillen werden, den Thorsten.
Was?
Nein, wir mögen dich, Thorsten.
Ja,
trotzdem
hallo.
Grillen wir dich.
Ja,
schon mal, genau. Sonst, ihr seid bald auch im Konvoi unterwegs.
Ne? Richtig, wir sind jetzt von den... die größte Gruppe ist von den 12., 11. bis den 20. Ich fahre aber schon am 11.11., 11 Uhr 11, nein, fahre ich dann schon mit dem Auto nach Nordgriechenland, so Thessaloniki-Gegend. Und wir werden dort mit einem Team von 20 Leuten verschiedener Hilfsorganisationen vor Ort uns anschließen und versuchen dort ein bisschen zu helfen in der Zeit. Wir haben auch Geld gesammelt und sammeln wir immer noch Geld auch dafür, für diesen Projekt. Und wer helfen möchte, kann in unsere Website gehen, da sind die Kontendaten auch da. www.wissinmosaik.de/hilfskonvoi. Da sieht man nähere Informationen über das Projekt.
Genau. Sonst, ich habe gehört, dass der Tino, der hatte mich gefragt, warum bewerbt ihr sonntags eigentlich nicht? Ich habe gedacht, ja, das stimmt, das machen wir nicht so viel. Also von daher, wenn ihr uns regelmäßig antreffen wollt, könnt ihr das gerne machen. Wir haben sonntags Mosaik verbindet unseren Gottesdienst und das ist in der Harkortstraße 15 direkt am Düsseldorfer Hauptbahnhof.
Und jeden Sonntag ab 16 Uhr.
Es gibt wirklich tollen Kaffee. Die Maschine ist gerade verstopft, aber nicht mehr lange. Gibt trotzdem guten Kaffee.
Ja, richtig. Und wir haben auch jeden Sonntag, wir essen auch zusammen Abendmahl und Abendessen. Und das, also von daher von 16 bis 18.30 Uhr, 19 Uhr sind wir da in der Harkortstraße.
Genau. Ja. Dann hören und sehen wir uns bald, spätestens nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ciao.